Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung hierher zu Ihnen und denke, dass wir uns alle über diese wahrhafte Engelsmusik gut eingestimmt fühlen. Ich rede fragmentarisch, ich schleiche wie die Katze um den heißen Brei, um mein Thema herum, aber Sie werden merken, dass ich mich ihm dann im Verlaufe meiner Überlegungen zu nähern versuche. Ich kann Ihnen im Grunde genommen aber eigentlich nicht viel mehr bieten als so etwas wie ein öffentliches Grübeln. Und ich hoffe, ich kann Sie verlocken, mit hineinziehen in dieses Nachdenken über das Zukünftige. Mir ist das Reden über Utopie sehr unheimlich. Nicht zuletzt deswegen, weil die christliche Utopie die Apokalypse ist, wie wir uns vielleicht dunkel erinnern. Das heißt, wenn wir christlich denken, reden wir von den vier apokalyptischen Reitern, wir reden vom Weltenbrand und wir reden vom Vergehen der Welt. Und ich kann mich von dieser Tradition überhaupt nicht verabschieden. Zudem denke ich, dass es gute Gründe gibt, uns zumindest als Menschen in einer hochgefährdeten Situation zu begreifen. Ich brauche Ihnen die Gefährdungen nicht aufzuzählen. Sie sind allen inzwischen klar und bekannt. Ich rufe in Erinnerung, dass dieses Wetter ja auch die Rückseite hat, dass man sich fragt, ist das eigentlich noch so, wie es sein sollte? Ich rufe in Erinnerung, dass jeden Tag Dutzende Pflanzen und Tiere aussterben. Ich rufe das Verschwinden der Urwälder in Erinnerung. Und ich rufe in Erinnerung, dass diese Welt und auch das etwas, wovon die Apokalypse eben übrigens sehr deutlich spricht, ein Auseinanderklaffen der Welt in Reich und Arm, wie es die Geschichte der Menschheit noch nicht gekannt hat. In ein bayerisches Bierzelt passen 220 Männer hinein. Und wenn man in einem solchen bayerischen Bierzelt die 220 reichsten Männer der Welt, und es sind vor allen Dingen Männer, versammeln würde, dann hätte man die Hälfte des Weltvermögens beisammen. Mit wachsender Tendenz. Also, die Rede von der Utopie, noch einmal sei es gesagt, ist mir in diesem Sinne unheimlich, wenn sie das Missverständnis raufbeschwört. Es könne dabei so etwas rauskommen wie der Satz, alles wird gut. Die Wahrscheinlichkeiten sprechen eher dagegen, aber das ist natürlich gleichzeitig der Augenblick, und darin gebe ich meinen Vorrednern gerne recht, dass es die Anstrengung der Menschen herausfordert, sich zu überlegen, wie denn dieses Schiff in eine richtige Richtung zu steuern sei. Das Grundgefühl der Menschen heute, oder jedenfalls das, von dem ich sage, dass es mein Empfinden trifft, ist das Bild, dass wir uns in einem Jet befinden, der mit immer wachsender Geschwindigkeit durch die Stratosphäre saust, aber bei uns den Passagieren wächst allmählich die vage Vorstellung, dass die Pilotenkanzel leer sein könnte. Dass es niemanden gibt, der dieser Beschleunigung, derer wir teilhaftig sind, keine Richtung hat. Oder jedenfalls keine, die wir zu bestimmen scheinen. Ich denke, an dem Punkt ist die getroste Rede über Utopie möglich, wenn man sich an die Alten erinnert, an Augustin zum Beispiel, der für meine Begriffe zu dem Reden über die Zukunft etwas ganz Bedeutendes sagt. Er sagt über Gott, wenn wir über Gott reden, dann können wir nie sagen, was er oder wie er ist, sondern wir können und dürfen nur sagen, was er nicht ist. Und so verstehe ich auch die Rede über die Zukunft, über die Utopie unter dem Imperativ, dass wir wohl darüber reden können, was nicht sein darf, dass wir uns aber nicht vergreifen dürfen an der Zukunft in dem Sinne, dass wir so versuchen, sie zu asphaltieren, sie zu planen, sie zu kontrollieren, ihr präventiv zuvorzukommen und zu sagen, so soll es sein. Das ist die Ausgangslage, das Sprungbrett gewissermaßen, von dem aus ich meinen schwierigen und sicher auch gefährlichen Versuch über neue Kulturen des Helfens zu reden beginne. Ich verlocke Sie dazu, den Anfang mit mir aus einer entfernten Perspektive zu versuchen. Ich bin vor wenigen Tagen aus dem südlichen Afrika zurückgekommen. Ich habe dort mehrere Jahre an einem Projekt gearbeitet über die sozialen Folgen von HIV/AIDS im südlichen Afrika. Und Sie werden wissen, dass jeden Tag, die Zahlen steigen ständig, 7000 Menschen in Afrika an AIDS sterben. Die Zukunft dieses Kontinents ist, wenn man in utopischen Dimensionen denkt, eine, die auch in Zukunft noch Millionen Tote fördern wird. Was aber beschwert mit der Vorstellung, ich solle hier über Utopien reden, bin ich gereist und habe des Öfteren gedacht, wie tue ich das so, dass es meine Verantwortung vor dem Nichtsagbaren eigentlich wahrt. Ich schaue auf diese Situation im südlichen Afrika, sehe die Hunderttausende von Kindern, die zu Waisen werden, Millionen, und ich sehe etwas ganz bemerkenswert Utopisches. Ich sehe, dass fast keines dieser Kinder auf der Straße landet, sehr wenige in Heimen. Und ich sehe, dass die Mehrzahl dieser zu Waisen gewordenen Kinder in ihren Familien Zukunft findet, Zuflucht findet und Zukunft auch. Sie findet Zuflucht vor allen Dingen bei den Großmüttern. Die Männer sind da eher verschwunden und die Kinder, die 30-Jährigen, die 40-Jährigen, die 25-Jährigen sind in vielen Fällen unter Sand begraben. Und ich kenne aus den vielen Gesprächen im Rahmen dieses Forschungsprojektes wirklich, ich kann sagen, eine Fülle von Großmüttern, 80, 85, die ihre Enkel zu sich genommen haben und sie mit einer Rente von 50 Euro über die Runden bringen. Und das sind nicht etwa zwei Enkel. Das sind oft 10, 15, 20. Ich habe es erlebt, dass eine solche alte Frau 25 ihrer Enkelkinder mit 50 Euro über die Runde brachte. Daran ist für uns, glaube ich, wenn wir über das Thema Alter nachdenken, Verschiedenes bemerkenswert. Bemerkenswert ist, dass diese alten Frauen, die bei uns im Zweifelsfall schon Adressaten von Pflegediensten, ambulanten oder stationären wären, offenbar nicht die Gelegenheit haben, zu Pflegefällen zu werden, weil sie gebraucht werden. Ich frage mich sehr oft, ob dieselbe Frau, wenn sie unter deutschen Bedingungen oder österreichischen leben würde, nicht längst der Hilflosigkeit ausgeliefert wäre. Ich war neulich in Baden-Württemberg auf einer Tagung über Alter und hörte, dass also zunehmend Kindergärten in Altenheime, Altenpflegeheime gehen, dort singen, Gedichte aufsagen, alle diese wunderbaren Dinge. Aber aus afrikanischer Sicht ist das eine merkwürdige Verzerrung der Lage. Der Respekt vor dem Alter besteht nicht darin, dass die Alten graue Haare haben oder ein großes Bankkonto, sondern besteht darin, dass sie ihre soziale Rolle wahrnehmen, solange sie können. Und das gibt ihnen im Regelfall nicht die Gelegenheit, hilfsbedürftig zu werden, um es mal etwas ironisch zu formulieren. Es ist das eine, ob das, was wir als Problem wahrzunehmen gewohnt sind, nicht auch eines ist, der aus den sozialen Verfallsdaten unserer Gesellschaft entsteht. Und das andere ist, dass im Vergleich mit unseren mitteleuropäischen Gesellschaften diese afrikanischen Gesellschaften bei materieller Armut, bei dramatischer Verwüstung durch diese Epidemie ein ungeheures Maß an sozialem Reichtum aufweisen. Einen sozialen Reichtum, den wir längst verloren haben. Ich frage mich, was in Österreich und Deutschland passieren würde, wenn wir im nächsten Jahr mit, sagen wir mal, 10 Millionen Waisenkindern zu tun hätten. Ob sie auch bruchlos, wortlos und selbstverständlich bei ihren Großmüttern Zuflucht finden könnten. Also, der Blick aus diesen 8000 Kilometern Entfernung ist für mich einer, der mir immer in einer melancholisch stimmenden Weise deutlich macht, dass bei uns ein Zug in eine Richtung zu fahren im Begriffe ist, die uns nur von Ferne an den Reichtum, den sozialen Reichtum, der auch in unseren Gesellschaften, in der Familie, in der Nachbarschaft vorhanden gewesen ist, erinnert. Und dort in dieser apokalyptischen Situation, und es ist manchmal eine Situation, die man nicht mehr anders als apokalyptisch bezeichnen kann, in dieser Situation im afrikanischen Kontinent blüht gleichzeitig und von uns systematisch übersehen, wie mir scheint, eine soziale Kraft, von der wir lernen könnten und die uns vielleicht zu dem Schluss führen muss, dass wir die Entwicklungsländer sind und nicht die da. Jedenfalls im Hinblick auf Sozialität. Wenn man auf das Verhältnis der Generationen schaut, dann, und das sei das Letzte im Zusammenhang mit diesem Ausflug, dann wird ja auch deutlich, dass wir in Europa, das weiß inzwischen jedes Kind, ein Kontinent der Grauköpfe geworden sind. Und dass Afrika ein Kontinent ist, auf dem jeder Zweite jünger als 15 Jahre ist. Es ist ein Gegenüber von grauhaarigen, grau gefärbten Europäern auf höchstem materiellen und ressourcenverschlingenden Niveau, im Gegenüber zu einem Kontinent der Armen, derer, die kaum Aussicht auf einen Job haben, kaum Aussicht darauf haben, nur ein Bruchteil von dem, was wir für unser Leben als selbstverständlich ansehen, abzubekommen. Also wenn wir nach einer neuen Kultur des Helfens suchen, summa summarum, dann könnte es auch eine gute Idee sein, nicht auf Safari zu gehen, sondern zu schauen, was eigentlich, warum und unter welchen Bedingungen eigentlich eine solche soziale Kraft sprudeln kann, die bei uns versiegt zu sein scheint, die wir aber dringend brauchen. Wenn wir den Blick auf unsere Gesellschaft, auf unsere Gesellschaften in Mitteleuropa, dann ist das eine, dass wir inzwischen, wie gesagt, wissen, dass wir eine dramatisch, demografisch alternde Gesellschaft sind, ein alterndes Europa. Und dass wir mit den Konsequenzen, die daraus erwachsen, keine Erfahrung haben. Wir wissen es nicht, was es bedeutet, wenn so viele alte Menschen in einer Gesellschaft leben. Ich meine, traditionell könnte man erwarten, dass das Ausmaß der Weisheit zunimmt und dass je mehr Alte da sind, desto weiser die Gesellschaft gestaltet sein sollte. Ich sehe lächelnde Gesichter, ich kann diesem Lächeln nur zustimmen. Wir wissen, dass mit der Weisheit etwas passiert ist. Wir kommen noch darauf. Die uns befürchten lässt, dass sich Alter und Weisheit nicht mehr unmittelbar und zwingend miteinander verknüpfen. Es hat mit vielerlei Dingen zu tun. Es hat damit zu tun, dass der schnelle Verfall der Kenntnisse dazu führt, dass Alte eigentlich hechelnd der Innovation hinterherrasen müssen, wenn sie noch als halbwegs satisfaktionsfähig gelten wollen. Und dass sie sich auf der anderen Seite ja haben abspeisen lassen. Die Situation der jungen Alten heutzutage in Deutschland und in Österreich, denke ich auch, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie materiell so gut gestellt sind, wie eigentlich noch nie in der Geschichte Mitteleuropas, was sie aber gleichzeitig in einer gefährlichen Weise dazu verdammt, als Konsumenten von Waren und Dienstleistungen ein mehr oder weniger ödes, Fitness- und selbstverwirklichungsorientiertes Alter zu absolvieren. Weil sie materiell gut ausgestattet, gleichzeitig in sozial verwüsteten Lebensorten sich aufhalten, ihre soziale Rolle verglichen mit der einer namibischen Großmutter tendiert gegen null. Sie sind immer weniger gefragt und das führt dazu, dass die Zahl derer, die meint, dass eigentlich der Sinn des Alters darin bestehe, sich fit zu halten. Und das sagen uns ja viele, und ich darf mir als Älterer erlauben, darüber auch spöttisch zu reden, das sagen uns ja viele, ist natürlich nichts anderes als eine Verkleisterung dessen, was der Sinn des Lebens sein könnte oder müsste. Jeder zweite über 85-Jährige in Deutschland lebt allein. Die Zahl der Menschen, die in Single-Haushalten leben, ist in deutschen Großstädten bei 50% angelangt und das sind immer weniger die Jungen und immer mehr die Alten. Vereinzelung bei gleichzeitig materieller guter Unterfütterung ist zum Signum unserer Zeit geworden. Und es kommt noch eins, setzt sich noch eins da drauf. Ich denke, dass der kulturelle Bruch zwischen den Jungen und den Alten so tief ist, wie er vielleicht zuletzt 1789 gewesen ist. Also, bei der Französischen Revolution. 1789 kann man sagen, war es so, dass ein Bauer, der vor der Französischen Revolution gelebt hat, sich sehr gut hätte verständigen können mit einem Bauern, der 300 Jahre vorher gelebt hat, weil sich in diesen 300 Jahren eigentlich fast nichts geändert hat. In der Landwirtschaft zum Beispiel. Der Bauer, der die Französische Revolution miterlebt hat, hat sich mit seinem Sohn nur schwer noch verständigen können. Einen ähnlichen tiefen kulturellen Bruch erleben wir heute zwischen Alt und Jung. So war die Älteren, also meine Generation und die, die noch älter sind als ich, aus einer Welt kommen, in der die biografischen Gehäuse der Arbeitsgesellschaft und jedenfalls anfänglich auch die der Familie noch stabil waren. Während die Lebenserfahrung der jungen Menschen heute gekennzeichnet ist durch die Grunderfahrung, dass ihre lebendige Arbeitskraft immer weniger gebraucht wird, dass ihre Berufsbiografie im besten Fall ein Patchwork ist und dass die Aussichten auf eine stabile Anteilhabe an der Sinnressource dieser Gesellschaft, nämlich an der Arbeit, schlechter werden. Wassily Leontief, der Nobelpreisträger für Ökonomie, hat einmal gesagt, der Mensch verschwindet aus der Arbeitswelt wie das Pferd aus der Landwirtschaft. Und in diese Richtung müssen wir denken und müssen uns deswegen bereithalten dafür, dass die Welt, die vor uns liegt, eine ganz andere Gestalt bekommt. Und auch das zu bedenken ist eine Voraussetzung dafür, wenn man über eine neue Kultur des Helfens reden will. Denn nur wenn man sich darüber klar wird, was sich eigentlich verändert, kann man vernünftigerweise über Neues reden. Lass ich mich in einem nächsten Punkt, bevor ich versuche, über diese Kultur des Helfens genauer zu reden, noch ein anderes Beispiel dafür zu skizzieren versuchen. Ein Beispiel, das uns zeigt, wie sehr wir in der Gefahr sind, die Zukunft durch Kontrolle und Planung in den Griff zu bekommen. Wir haben, jedenfalls meine Generation hat das noch erfahren, für die Jüngeren ist es schon praktisch Gegenwart, erfahren, dass das Leben immer weniger etwas ist, was uns geschenkt wird, wo wir mit gewissen Traditionen ausgestattet sind, sondern wir haben gelernt immer mehr und je jünger wir sind, desto drastischer, dass das Leben eine Planungsaufgabe ist. Und an den Rändern des Lebens ist dies heutzutage ganz besonders deutlich. Geburt und Tod geraten immer deutlicher unter den Imperativ der Produktion und der Planung. Ein japanischer Wissenschaftler, so habe ich neulich in einem ins Englische übersetzten Essay gelesen, hat gesagt, der Uterus ist ein gefährlicher Ort. Wir müssen in Zukunft die Reproduktionsmedizin so weit entwickeln, dass wir auf so etwas nicht mehr angewiesen sind. Ich hoffe, ich muss das nicht mehr erleben, aber wird auch vielleicht nicht Realität, aber das Utopische daran, das da aufblitzt, ist der Gedanke, dass eigentlich der Beginn des Lebens nichts mehr zu tun haben soll damit, dass das ein Leben geschenkt wird, sondern dass wir es planen, überwachen. Inzwischen wird es deutlicher, dass Menschen, Frauen und ihre dazugehörigen Männer in immer größere Gefährdungen geraten, wenn sie ein Kind auf die Welt kommen lassen wollen, das behindert ist. Und ich habe kürzlich ein wunderbares Beispiel für das Dilemma des Fortschritts der Medizin, der uns in Zukunft noch mehr utopische Wunderbarkeiten servieren wird, erlebt. In Nordrhein-Westfalen galt bis vor kurzem die gesetzliche Regelung, dass ein Kind über 1000 Gramm als lebensfähig galt und ein Kind als eine Geburt unter 1000 Gramm als nicht lebensfähig. Die Grenze ist inzwischen nach unten gerutscht, wie Sie wissen. Also unter 1000 Gramm in den Plastikeimer, über 1000 Gramm in die in den Brutkasten. Und eine Ärztin erzählte mir, dass sie bei einer Zwillingsgeburt dabei gewesen sei. Und eines der geborenen Wesen habe 950 Gramm gewogen und eines 1050 Gramm. Und dementsprechend spaltete sich der Weg dieser beiden Wesen auf in den Plastikeimer auf der einen Seite und in den Brutkasten auf der anderen Seite. Das heißt, utopisch wiederum gesagt, es gibt Entwicklungen, die uns vor ethische Dilemmata stellen, die wir nicht mehr zu lösen imstande sind. Die Technik überbietet unsere Moral. Die technischen Fortschritte stellen uns vor Fragen, die wir ethisch nicht mehr anständig lösen können. Am anderen Ende des Lebens, also zur Lebensplanung, gerät, kommt hinzu, in unserer Gegenwart zunehmend die Sterbeplanung. Also der Versuch, den letzten Abschnitt des Lebens in den Griff zu bekommen. Vielleicht ist ja Sterben, sind ja Sterben und Tod die letzten heiligen Augenblicke, mit denen der moderne Mensch konfrontiert ist. Und das ärgert uns und deswegen dürfen wir den Tod, der kommt, nicht mehr zulassen, sondern müssen ihn umwandeln in ein palliativ überwachtes Ableben. Das Sterben verschwindet aus unserer Gesellschaft und weicht einem überwachten Ableben. Nicht zufällig, und auch das ist ein Beitrag, wenn auch einer mit einem negativen Vorzeichen zu einer neuen Kultur des Helfens. Nicht zufällig wird die Debatte um Euthanasie in Europa immer lauter. Warum? Sie wird lauter, weil wir es im Jahre 2050 mit 70 Millionen Hochaltrigen in Europa zu tun haben werden. Und die Zukunft Europas wird sich nicht an der Frage entscheiden, ob die Wachstumsraten der Wirtschaft hoch genug sind, sondern die kulturelle Zukunft Europas wird sich an der Frage entscheiden, ob es diesem Europa gelingt, mit 70 Millionen Hochaltrigen human umzugehen oder ob wir sie in eine Ecke drängen, in der sie dann von selbst sagen, ach, ich möchte doch niemandem zur Last fallen. Dieser Satz, den man heute in jedem Pflegeheim als erstes hört und der, das bitte ich in Erinnerung zu rufen zu dürfen, dieser Satz ist neu. Noch meine Großmutter hätte an ihrem, bei aller Bescheidenheit, mit der sie lebte, an ihrem Aufenthaltsrecht auf dieser Erde, bis Gott sie aus dem Leben abruft, nicht keinen Zweifel zugelassen. Heute will man niemandem mehr zur Last fallen. Ende dieses Prozesses, eines immer mehr geplanten Lebensendes, steht eine Situation, in der, das wäre meine Prognose, innerhalb der nächsten 10 Jahre sich eine europäische Gesetzgebung entwickelt, die so aussieht, dass nicht etwa in Brüssel ein Euthanasiekommissar eingesetzt wird, sondern dass dem alt gewordenen Bürger 2 Möglichkeiten bietet. Entweder das Hospiz, Palliativcare, Palliativmedizin oder Euthanasie. Es folgt damit gewissermaßen dem marktwirtschaftlichen Grundmuster, das unser Leben ohnehin allenthalben bestimmt, nämlich wir dürfen wählen. Wie im Supermarkt zwischen verschiedenen Käsesorten dürfen wir auch die Art unseres Ablebens wählen. Ich denke, dass dieses daherkommen wird als ein Beitrag zu einer neuen Kultur des Helfens. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Aber jeder wird begreifen, wenn er hochaltrig ist und nicht mehr richtig konsumieren kann, am Leben keinen richtigen Spaß mehr hat, dass dann der Weg in die Selbstabschaltung im Grunde genommen das Naheliegende ist. Die niederländische Gesundheitsministerin von vor 10 Jahren hat damals schon gefordert, dass es die Freigabe einer Pille für Lebensmüde geben müsse, die keinerlei besonderer physischer Schwierigkeiten ausgeliefert sind, sondern einfach lebensmüde sind. So, das nochmal gewissermaßen als Schluss zu dem, was ich am Anfang versprochen habe im augustinischen Sinne, dass utopisch reden vor allen Dingen heißt, darüber reden, was nicht passieren darf. Es darf, für meine Begriffe, keine Dienstleistung Euthanasie in Europa geben. Es darf den hochaltrigen Menschen nicht nahegelegt werden, dass sie, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind, eigentlich im Sinne des Allgemeinwohls zu verschwinden haben, etc. Und lassen Sie mich noch einmal diesen großen Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert zitieren, der gesagt hat, und damit das Lebensgefühl der Menschen seiner Zeit, des frühen Mittelalters, zum Ausdruck gebracht hat: Die Welt existiert nur, weil und solange Gott sie anschaut. Das ist, sagen wir, ein Ausdruck, den man auch in eine moderne Sprache übersetzen könnte, die die Kontingenz, die Zufälligkeit der Welt unterstreicht gegenüber unserer Vorstellung, wir könnten die Zukunft zu einem planbaren Akt machen. Dagegen steht der Augustin, für mich bis ins Innerste nachempfindbar, der augustinische Satz. Lassen Sie mich an einem Beispiel herausgreifen, was ich meine, wenn ich nun die andere Seite einer neuen Kultur des Helfens versuche zu beschreiben, ohne dass ich damit ein Rezept ausschreibe, mit dem Sie in die nächste Sozialapotheke gehen können und sagen, das möchte ich haben, sondern dies ist der Versuch, nachzudenken darüber, was eigentlich fällig ist in einer gesellschaftlichen Situation, in der die traditionellen sozialen Milieus, die Familie, die Nachbarschaft, die Gemeinschaft, ruiniert oder zumindest schwer angeschlagen sind. Ich wähle dazu ein Beispiel und umkreise die Frage, was eigentlich geschehen muss. Ich will ein Beispiel, das uns allen näher rückt, auch wenn wir gerne die Augen davor verschließen. Ich will das Beispiel der wachsenden Zahl von Menschen mit Demenz in unserer Gesellschaft. In Deutschland sind es jetzt 1,5 Millionen. Es werden in 10 Jahren 2 Millionen etwa sein. Was bedeutet, dass da an jedem Menschen mit Demenz, also 3, 4 Angehörige, Freunde oder was auch immer dran hängen, wir es mit mindestens 7, 8 Millionen Menschen zu tun haben, die von diesem Problem, diesem Thema mittel- oder unmittelbar betroffen sind. Und ich muss noch eins hinzufügen. Es wird allmählich sichtbar, dass dieses, das Thema Demenz, die große Herausforderung, die große soziale Herausforderung der spätindustriellen Gesellschaften wird. Und dies ist kein Zufall. Es gibt die medizinische Seite des Phänomens Alzheimer, kleine Versteinerungen im Hirn und alles dieses lasse ich mal raus. Ich möchte Ihren Blick darauf lenken, auf das, was Egon Friedell, der Wiener Kulturwissenschaftler, der sich bei dem Einmarsch der Nazis in Wien aus dem Fenster gestürzt hat, einmal gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, jede Zeit, setzt die Krankheiten aus sich heraus, die für diese Zeit charakteristisch sind. Und die Demenz, also man müsste blind sein, wenn man es nicht sehen würde. Die Demenz ist die Krankheit, die zu uns gehört. Sie ist die Rückseite einer informationsbeschleunigungsbesessenen Gesellschaft, deren Kenntnisverfallszeiten immer kürzer werden. Es kann kein Zufall sein, dass auf der Rückseite dieser Beschleunigungs- und Informationsgesellschaft die Zahl derjenigen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich kann da nicht mehr mit, wächst. Insofern könnte man auch sagen, dass die Menschen mit Demenz nicht nur die Rückseite dieser Gesellschaft sind, sondern in gewisser Weise vielleicht die Heiligen dieser Gesellschaft, weil sie die Opfer dessen sind, was in der Mehrheitsgesellschaft ausgetragen wird. Sie sind die unter die Füße Getrampelten. Und ich frage Sie, ob ein alter Mensch, dem unablässig in die Ohren geschrien wird, das, was du weißt, ist nichts wert. Morgen gilt schon etwas anderes. Verzichte auf die Idee, dass du weise sein könntest, weil nichts mehr dem Sturm der Beschleunigung standhält. Wen kann es wundern, dass die Zahl derjenigen, die darauf mit Verwirrung reagieren, kontinuierlich wächst? Insofern ist das Thema Demenz, und das ist mir auch ganz wichtig, noch einmal zu unterstreichen, nicht etwas, das kurzerhand daraus herausfordert, schöne neue Hilfsmodelle zu entwickeln und zu sagen, das kriegen wir in den Griff, wir betreuen die so oder so oder so. Das Ganze hat nur Sinn, wenn wir gleichzeitig begreifen, dass diejenigen, die da nicht mehr mit uns sprechen können, in diese Gesellschaft hineingehören, dass sie uns etwas mitteilen und dass wir verflucht sein sollen, wenn wir sie ausschließen. Nichts ist, glaube ich, für den modernen Individualisten und das moderne Subjekt, das sich seiner Autonomie und seiner freien Entscheidungsfähigkeit so bewusst ist, kränkender und angstauslösender als dieses Phänomen, dass jeder Dritte in diesem Raum die Chance hat, im hohen Alter verwirrt zu sein, hilflos zu sein, zu vergessen, wer sein Sohn ist oder wer die Tochter ist, zu vergessen, was Essen ist und zu vergessen, wie man zur Toilette geht. Ich glaube, dass die symbolische Kraft, die darin liegt, uns aufrütteln kann, uns darüber nachzudenken, Anlass gibt, wie wir eigentlich damit umgehen. Was wir bisher tun, ist, dass wir abschieben, dass wir ausschließen. 60% aller Bewohner in alten Pflegeheimen in Deutschland leiden unter Demenz. Und sie werden zunehmend angesichts unserer wunderbaren Gesundheitsreform unter die Räder geraten, weil ich von vielen alten Heimleitern und Leiterinnen höre, dass die Standards für Menschen mit Demenz gesenkt werden. Und nicht, weil die Altenheimleiter böse sind oder die Krankenschwestern, sondern weil sie an den Rand ihrer Kräfte kommen, weil wir sie im Stich lassen. Vor allen Dingen aber, glaube ich, ist es die zivilgesellschaftliche, die bürgerliche, die soziale Aufgabe von uns allen, uns denen, die in der Gesellschaft sind, die anfangen, eine solche Krankheit zu haben, so lange bei uns zu behalten und sie zu stützen, wie das möglich ist. Das wird heute weitgehend auf dem Rücken der Familien, und das heißt in diesem Fall insbesondere von Frauen, ausgetragen, die nach einer gewissen Zeit im Umgang mit Menschen mit Demenz ausgebrannt sind, selber zusammenbrechen und bisweilen eher in einer Institution landen als die von ihnen gepflegten. Die große Herausforderung ist, dass wir als Bürger und Bürgerinnen in diesen Ländern, die dieses Phänomen sehen, uns fragen müssen, wie können wir in diesen Zusammenhängen hilfreich mitwirken. Wir haben, Thomas Klier aus Freiburg und ich, dafür diesen Begriff der Koproduktion gewählt. Ein bisschen sollte das eine kleine Giftigkeit sein, denn wir sehen ja überall, wie das betriebswirtschaftliche Kalkül in alle Ritzen der Gesellschaft eindringt und selbst die Beziehungen zwischen den Menschen unter ökonomische Kategorien geraten. Wir wollten eigentlich nur daran erinnern, dass ebenso wie der Begriff der Kultur eine würdige Herkunft hat, denn Kultura ist der Ackerbau, der Begriff der Produktion auch in unserer Menschheitsgeschichte am Anfang etwas sehr Würdiges und man muss sagen Heiliges war. Produktion war nicht möglich, ohne die Götter anzuflehen, und Produktion war nicht das Fließbandgerät, sondern war das Zusammenwirken von Mensch und Schöpfung. Dahin müssen wir bis zu einem gewissen Grade, denke ich, zurück. Und unsere Idee, wenn wir von Koproduktion reden, ist, dass wir sagen, wir werden dieses große soziale Problem nur lösen können, wenn wir die vielen, die in diesem Felde tätig sind, zusammenzukriegen, zusammenzubinden versuchen. Das sind die Ehrenamtlichen, das sind die Betroffenen, das sind die Familien, das sind die Pfleger, das sind die Sozialarbeiter, etc., etc. Es sind 5 bis 10 Menschen, die mit einer solchen Situation befasst sind. Und wir brauchen da mehr als Koordination, dass sie gut aufeinander abgestimmt arbeiten. Wir brauchen und wir hoffen auf so etwas wie Koproduktion. Wir hoffen, dass da gewissermaßen eine neue Form der Zusammenarbeit entsteht, die über die Zusammenarbeit hinausgeht. Will sagen, Koproduktion ist ein etwas hölzernes, holpriges Wort dafür, dass wir uns aufgefordert sehen, neue soziale Milieus zu erfinden. Je weniger die Nachbarschaft, je weniger die Familie das kann, desto mehr müssen wir uns auf die Suche nach neuen Formen des Helfens und des Zusammenlebens machen. Um es noch einmal zu unterstreichen, ich stehe hier nicht, weil ich das Kaninchen aus dem Zylinder ziehen könnte und sagen, so macht ihr es machen, dann hat ihr alles geklärt. So geht das nicht, sondern es geht nur so, dass wir uns darüber einig sind als Cives, als Bürger, wie es im Lateinischen heißt, woraus ja die Zivilität kommt und die Zivilisation. Nur wenn wir das hinkriegen, wenn wir uns wiederentdecken als Bürger und Bürgerinnen und uns in diese soziale Situation hineinbegeben und das soziale Neuerfinden haben wir in Europa und in Deutschland und in Österreich und in Abogast eine Zukunft. Das heißt, Koproduktion ist im Grunde genommen, boshaft gesagt, nicht viel mehr als das Würstchen, das dem Hund vor der Nase herumgewedelt wird, dem er dann folgen soll. Es ist der Begriff, mit dem ich Sie locken möchte, an diesem Beispiel der Demenz, und dasselbe gilt ja für ganz viele Bereiche, neu zu entdecken, welche sozialen Aufgaben auf uns zukommen. Im Übrigen muss man sagen, sowas wie Koproduktion funktioniert ja bereits oft zum Beispiel im Blick auf Kinder. Da ist ja sehr viel mehr oft als die Koordination, das eine macht das, eine macht das, andere macht das, sondern es gibt da oft ein Zusammen, was ein neues Milieu stiftet. Das brauchen wir an diesem dramatischen Brennpunkt unserer Gesellschaft. Noch einmal, es geht nicht um eine Technologie, das ist eine neue Technologie des Helfens. Die könnte man anders lösen. Und Lösungen in dieser Richtung gibt es. Ich habe vor kurzem in Schottland eine große Institution für die Betreuung von Menschen mit Demenz besucht. Das sah so aus, dass alle 2 Meter in der Wand eine Kamera eingebaut war, ein Bewegungsmelder im Bett etc., Kameras in Eingangsbereichen und im Callcenter gewissermaßen. Dieser Institution saß jemand, der alle diese Dinge kontrollierte und im Bedarfsfall Hilfe schicken konnte. Wir können das Thema Demenz versuchen, technisch zu lösen. Es gibt dabei technische Hilfsmöglichkeiten, die wir nutzen sollen. Aber es gibt auch die Utopie einer technischen Lösung des Demenzproblems, die einem Gänsehaut machen kann. Ich meine, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir festhalten müssen daran, dass dies eine soziale Aufgabe ist. Und lassen Sie mich noch das an einem Beispiel belegen. Es gibt, ich pflege im Regelfall meine Überlegungen nicht mit medizinischen Studien zu belegen, aber in diesem Fall ist es mir doch ein Vergnügen. In Iowa eine große Studie mit 2000 hochaltrigen Menschen, die sich bereit erklärt haben, ihr Hirn nach ihrem Tode obduzieren zu lassen. Und dabei ist etwas außerordentlich Überraschendes, gerade die Mediziner Irritierendes herausgekommen. Es ist, kurz gesagt, die Studie ist so dick, ich spitze sie etwas zu, und mache sie schmackhaft. Das Bemerkenswerte war, dass Menschen, in deren Hirn man guckte, das von Alzheimer-Phänomenen nur so wimmelte, in ihrem Leben überhaupt nicht den Eindruck der Demenz erweckt haben. Und umgekehrt, es Fälle gab, in denen ganz eindeutig nichts zu finden war an physiologischen Veränderungen im Hirn, die aber total dement waren. Und dann ist man im Rahmen dieser Studie der Frage nachgegangen, was ist denn da eigentlich gewesen? Und es hat sich herausgestellt, dass es eine ganz enge Verknüpfung mit der Sozialität gab. Die Menschen, die sozial deutlich eingebunden waren, haben zwar zum Teil schwere hirnphysiologische Veränderungen aufzuweisen gehabt, aber ihr Verhalten war nicht so, weil sie offensichtlich nicht als Körperklumpen zurückgelassen worden waren. Sie waren nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen, eingebunden. Und umgekehrt hat sich gezeigt, dass bei denen hirnphysiologisch im Grunde gar nichts zu sehen war, angesichts der Tatsache, dass sie allein und isoliert gelebt haben, Demenzphänomene massiv aufgetreten sind. Also mehr braucht man doch eigentlich nicht, um zu begreifen, dass hier eine große humane Aufgabe für uns wartet. Schließlich und endlich darf man auch mit einbringen, dass man, je älter man wird, auch natürlich mit darüber nachdenken darf, ob es einen selber davor bewahrt, abzustürzen in die große Wüstenei. Letztendlich könnten Sie statt Koproduktion auch ein ganz altes Wort nehmen und einfach von Freundschaft reden. Was wir brauchen, ist ein Rückgriff auf Philia, auf das, was in der griechischen Antike auf jeden Fall das die Gesellschaft zusammenbindende gewesen ist, viel mehr als die Familie. Die Freundschaft, die nicht eine handschweißwarme Beziehungskiste war. So ist ja leider der Begriff der Freundschaft bei uns heute verkommen. Auch da müssen wir uns einen Begriff zurückholen erst, der uns gestohlen worden ist. Freundschaft, zur Freundschaft gehört die Fähigkeit, den anderen leiden zu können. Und hören Sie dem Worte bitte nach. Ihn leiden zu können, an ihm leiden zu können, ihn nicht wegzuwerfen, wenn er mir auf die Nerven geht oder sie. Das heißt, Freundschaft ist eine ungeheure Voraussetzung. Und wie Elred von Rival, ein Mönch des 11. Jahrhunderts, der ein wunderbares Buch über die Freundschaft geschrieben hat, in seinem ersten Satz gesagt hat, über die Freundschaft: Du und ich und Christus ist der Dritte unter, mit uns zusammen. So muss das nicht jeder in diesem Raum für sich sagen. Aber das, was der Satz sagt, ist: Freundschaft besteht nicht im Du und Ich, sondern Freundschaft besteht darin, dass ein Drittes dazu gehört. Etwas, was über uns hinausweist. Ob das die Sorge für andere ist oder was auch immer, das sei sie eben überlassen. Sie sehen, ich bin durch mein Thema gestolpert. Ich hoffe, Sie konnten an einigen Punkten mein öffentliches Grübeln nachvollziehen. An anderen haben Sie sich hoffentlich geärgert, darüber zu reden aus der Gelegenheit. Lassen Sie mich mit einer ganz kleinen Geschichte schließen. Italo Calvino hat einen Roman geschrieben, der heißt Die unsichtbaren Städte. Sehr zur Lektüre empfohlen. Darin wird utopisch die Geschichte, werden die Reisen des Marco Polo nacherzählt, aber nun als Reisen in fiktive, utopische Städte. Und Marco Polo erzählt diese Reise in die erfundenen Städte dem Kaiser Kublai Khan. Und am Ende seiner Erzählung fragt Kublai Khan den Marco Polo: Und was ist die letzte Stadt, in die wir kommen werden? Was ist der letzte Hafen, in den wir einlaufen werden? Und da sagt Marco Polo: In diesem letzten Hafen sind wir schon längst angekommen. In dieser letzten Stadt leben wir schon längst. Und das ist die Hölle. Aber es gibt zwei Weisen, in der Hölle zu existieren. Die eine ist, sich mit den Bedingungen der Hölle so zu arrangieren, dass man sie als Hölle nicht mehr wahrnimmt. Man folgt sozusagen dem Zug der Zeit. Die andere Möglichkeit besteht darin, an dem Ort, wo ich bin, Liebe und Freundschaft wachsen zu lassen, zuzulassen. Und das ist der Augenblick, wo die Hölle verschwindet. Das ist die Möglichkeit, über eine neue Kultur des Helfens nachzudenken, die nämlich eigentlich im letzten Sinne des Wortes es darauf anlegt, die Hölle zu vertreiben. Ich bedanke mich.